Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
Hey und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Auch heute habe ich eine interessante Interviewgästin hier am Start für euch und im Internet, auf Insta und so weiter, auf den ganzen üblichen Kanälen ist sie mir vorher schon aufgefallen. Aber durch den ersten Jagdhunde-Online-Kongress, bei dem sie ebenfalls Referentin war, habe ich doch nochmal ganz genau hingehört und insofern mich dafür entschieden, sie auch einmal einzuladen hier in den Podcast, denn viele Tipps und Ideen, die sie da für ja, Halter jagdlich ambitionierter Hunde hatte, fand ich super schlüssig und interessant. Und insofern bin ich ganz froh, dass sie zugesagt hat und heute sich die Zeit genommen hat, hier ein wenig auch im Podcast mit mir zu plaudern. Schön, dass du da bist, liebe Ines Scheuerdinger.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Yeah, schön, dass du da bist. Auch heute wird es darum gehen, um was es auch so ein bisschen im Online-Kongress ging, weil das ist so das Thema, was sich bei dir durch die Arbeit absolut durchzieht. Das ist das Thema jagdlich orientierte Hunde. Und vielleicht magst du dich ein kurzes Stück einmal vorstellen für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen. Wer bist du, was machst du und warum ist ausgerechnet das dein Thema geworden?
Jetzt wird es schwierig, sich da kurz zu machen. aber das mache ich gerne, genau. Also ich bin Ines. Ich arbeite mit Menschen, die jagdlich ambitionierte Hunde haben. Das sind nicht immer nur Jagdhunde, das sind auch viele Hütehunde und andere möglichen Hunde, wo man jetzt nicht vielleicht erst sofort auf dem Schirm hat, dass die Jagdverhalten zeigen. Aber das mache ich. Ziel ist, dass Spaziergänge entspannter werden, dass vielleicht auch die Hunde in den sicheren Freilauf kommen, dass mehr Kommunikation zwischen Hund und Halter entsteht und dass einfach ja Spaziergänge beiden wieder Spaß machen. Das mache ich. Das mache ich vor allem online, weil gerade so wie ich arbeite, nämlich ganzheitlich, so dass wir eben ganz genau gucken, was denn jenseits von oder springt ein Hase auf noch so mit reinspielt beim Jagdverhalten. Das kann man auch online sehr gut machen, weil eben ich auch die Erfahrung gemacht habe, auf dem Hundeplatz ist das halt oft schwierig. Und wenn die Leute mit ihren Hunden zu mir kommen, ist das auch sehr oft schwierig, weil die meisten Hunde, die ich im Training habe, die sind sehr leicht erregbar, schnell gestresst und in neuer Umgebung dann häufig auch einfach gar nicht ansprechbar. Und deswegen arbeite ich schon seit vielen Jahren online. Das hat sich auch daraus ergeben, dass ich Bücher zu dem Thema geschrieben habe und dann Leute erstmal so vor dieser großen Online-Zeit telefonisch unterstützt habe und da Trainingsplänchen gemacht habe und mit denen gearbeitet habe. Und habe mich ja vor, ich fast, ich würde sagen, 10 Jahren nur aufs Thema Jagdverhalten spezialisiert. Und mache das total gerne, weil ich finde, das ist so ein spannendes Thema und da gibt es auch noch so viel Aufklärungsarbeit und da gibt es auch sehr viel Bedarf, weil es einfach sehr viele jagdlich ambitionierte Hunde gibt. Und jenseits von, was kennt man so, super Schlachtruf- und Impulskontrollübungen, gibt es eine riesengroße Welt an Themen, die man da bearbeiten kann oder wo man mit den Hunden arbeiten kann. Und genau, das ist mein täglich Brot. Ursprünglich, also ich habe Soziologie und Pädagogik studiert, habe meine Abschlussarbeit, also habe da schon in dem Bereich das Thema Hunde groß, war sehr interessant für mich. Ich habe soziologische Aspekte der Hundehaltung untersucht und habe dann aber meinen ersten eigenen Hund während des Studiums aufgenommen, ein Abgabehund, ein Weimaraner. Und der hat halt so alle Probleme mitgebracht. Und ich habe dann natürlich auch nicht ja, Hilfe gefunden, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe, weil natürlich auch mit so einem Hundetyp du erstmal nicht in der klassischen Hundeschule so schnell weiterkommst. Der hatte halt alle Themen. Und so habe ich dann irgendwann gesagt, okay, das muss ich jetzt selbst in die Hand nehmen. Habe dann meine erste Hundetrainerausbildung zum International Dog Trainer damals gemacht, bei Sheila Harper und Ture Drugas. Und auch da war so das Thema Jagdverhalten jetzt nicht so vorne dran. Und dann bei Ute Blaschke-Berthold, meine zweite Ausbildung, habe auch vor, ja, das ist auch schon 10 Jahre her, einen Jagdschein gemacht, dann meinen Drahthaarwischler und die Drahthaarwischler-Hündin auch jagdlich geführt und arbeite jetzt aber mit vorwiegend Familienhunden oder Hunden aus dem Tierschutz oder auch Hunden, die einfach Jagdverhalten zeigen. Das ist so mein Weg.
Genau, das finde ich ganz spannend. Du hast jetzt gerade schon gesagt, selber hast du ja auch den Jagdschein und selber bist du auch mit deinem Hunden im jagdlichen Einsatz, hast aber den Weg gewählt, gerade die Menschen darin zu unterstützen, die jetzt nicht mit ihrem Hund in der Jagd unterwegs sind, um eben dieses Thema zu, ja, irgendwie einem entspannten gemeinsamen Miteinander zu führen, denn Jagdverhalten ist, glaube ich, so neben Angst und Aggression das Thema, was die Hundehalter manchmal zur Verzweiflung bringen kann. Also klar, es gibt noch viele andere kleine Themen immer wieder so drumherum, aber ich glaube, das sind so die drei Hauptsäulen, die auch einen Leidensdruck erzeugen können, der manchmal doch relativ hoch ist. Und magst du uns vielleicht mal einen Einblick geben? Jagdverhalten wird ja häufig versucht, in irgendeiner Form umzulenken, abzulenken und. Was ist für dich so die Herangehensweise? Wie überlegst du, wenn jetzt Leute zu dir kommen, sagen, Mensch, ich habe hier ein Thema und irgendwie, das läuft bei uns nicht und wie ist so dein erstes Schauen? Was machst du?
Ja, also mit was ich immer starte, ist einer recht ausführlichen, wie wir Trainer sagen, Anamnese. Also ich gucke, ich frage ganz viel, ich gucke mir Videos an, damit ich erstmal einen Blick kriege, was für ein Hundetyp ist das, was könnte da dahinter stecken, denn Jagdverhalten ist halt nicht gleich Jagdverhalten, ne? Also auch ein Malteser kann heftig Jagdverhalten zeigen. Ich hatte auch schon mal einen Training, der war wirklich gut dabei. Aber das kann eben ganz anders aussehen als das eines Pointers oder eines Setters, während der Terrier auch nochmal anders unterwegs ist, während der Dackel andere Verhaltensweisen zeigt. Und natürlich habe ich immer so ein bisschen auch den Hundetyp und die Rasse im Blick, aber wir müssen ja auch als Trainerin immer drauf gucken, okay, wir haben es mit Individuen zu tun und dann schaue ich da wirklich sehr genau hin, weil es ist ja nicht nur das Jagdverhalten, sondern auch die Lebens- und die Lernbedingungen, die damit reinspielen, in was für einer Umwelt lebt der Hund, wie sehen Spaziergänge aus, was hat der schon für Erfahrungen gemacht und so mache ich mir erstmal so ein ganz grobes Bild und werde dann immer feiner und frage auch ganz viel, sodass ich erstmal gucken kann, okay, wo sind denn auch die Stellschräubchen, an denen wir was verändern können? Denn ganz pauschal zu sagen, okay, jetzt müssen wir den einfach mehr beschäftigen und müssen halt schauen, dass der nicht mehr jagt. Das ist halt gerade bei den Hunden, die so eine sehr spezielle Genetik mitbringen, die dann wirklich auch nicht nur mit einmal, na lass es halt, sich einfach davon abbringen lassen, sondern die halt einfach, also wenn ich mir jetzt auch die letzten, keine Ahnung, Setter, Pointer aus dem Tierschutz, die ich im Training habe, anschaue, wenn ich denen das Jagen nehme, dann bleibt da nichts mehr. Das heißt, wir müssen sehr genau drauf gucken, wie können wir diese Hunde in ihrem Rahmen, was die halt genetisch mitbringen, noch belassen? Und wie können wir es aber trotzdem so machen, dass beide, nämlich Hund und Mensch, Spaß dran haben? Denn ganz oft steckt da ja auch ein riesen Leidensweg erstens bei den Menschen dahinter. Es ist für einen Hund super gefährlich, wenn der über, ne, mehrere Straßen schon gerannt ist oder was auch immer. Und die Hunde haben häufig halt auch ganz arg viel Frust, ne, weil die eigentlich passionierte Jäger sind. Die werden immer wieder in eine Umwelt gebracht, die für sie super spannend ist. Und dann ist die Leine dran oder der Mensch sagt, nein, 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 du darfst nicht. Und das führt natürlich am Ende auch dazu, dass Mensch und Hund sich immer weiter voneinander entfernen. Und das ist frustrierend für beide Seiten. Und da müssen wir dann erstmal gucken, wie kriegen wir einen Fuß in die Tür? Wo können wir denn ansetzen? Und dann ist das bei mir immer so ein bisschen auch das gleiche System, an das ich mich halte. Wir gucken erstmal, was können wir an den Lernbedingungen optimieren, weil ganz oft ist es so, dass die Hunde draußen in einem Zustand sind, wo die gar nicht lernen können, weil die so frustig sind, weil die so viel Fasching im Kopf haben, dass ich da gar nicht anfangen könnte mit einem Rückrufaufbau. Die meisten Hunde nehmen draußen, die jagdlich stark motiviert sind, gar kein Futter, wenn da schon eine lange Frustgeschichte dahinter ist. Das heißt, wir gucken uns das erstmal an, was können wir da optimieren, wo können wir Bedürfnisse zulassen, wo können wir, sagen wir, ah, da müssen wir den Hund vielleicht doch noch mal ein bisschen einschränken. Das gucken wir uns genau an. Wenn dann der Hund so weit ist, dass er lernbereit ist und dass er auch, also dass der Kopf auch draußen funktioniert und da ist wirklich, also da müssen wir ganz viel auf die Spaziergangsgestaltung gucken. Wie machen wir draußen Zeit? Was kann der Mensch auch im Alltag noch mal verändern? Auch wo sind vielleicht Frust- und Stresspunkte jenseits vom Jagen, die sich dann wieder in Jagen, ne, in übersteigerten Jagdverhalten niederschlagen, da gucken wir ganz genau. Und wenn das dann so, diese Rädchen so gedreht sind, die Menschen haben Sachen verändert, wir sind dann immer im engen Kontakt und sprechen, okay, was hast du jetzt da verändert, was hat sich daraus ergeben und auch über Videoanalysen gucken wir da ganz genau. Dann machen wir es im nächsten Schritt, dass wir gucken, dass die Hunde mit Auslösern besser zurechtkommen. Also wenn sie was sehen, wenn sie was riechen, dass sie eben nicht kopflos losballern in die Leine oder weg sind, sondern dass wir dann eben üben, okay, welches Verhalten wäre für den Hund denn sonst funktional? Wäre beobachtende Möglichkeit, dass die Hunde anfangen, jagdliche Auslösereize anzuzeigen, ohne einfach weg zu sein, dass mehr Kommunikation und Kooperation passiert. Das wäre der nächste Schritt. Und erst im letzten Schritt schauen wir dann, wie können wir denn unerwünschtes Jagdverhalten dann auch unterbrechen, sicher unterbrechen, guten Rückruf aufbauen, Stoppsignale aufbauen. Das mache ich aber eher am Schluss, um eben vorher zu gucken, okay, wie können wir denn überhaupt das ganze übersteigerte Jagdverhalten bisschen minimieren, wie können wir den Hund ansprechbar kriegen, wie können wir dem zeigen, dass man bei Auslösern nicht kopflos losrennen muss, weil wenn ich gleich mit dem Unterbrechen anfange, dann ist es bei einem wirklich stark motivierten Hund so, dass ich den am Spaziergang halt irgendwie, also da kann der Rückruf so toll sein, wie er will, wenn ich den halt 30 Mal rufen muss, dann nimmt man der Spaziergang auch keinen Spaß mehr, ne? Genau, also das ist so der Weg, den ich abarbeite mit den meisten Mensch-Hund-Teams.
Da war jetzt schon ganz, ganz viel, ganz, ganz viele wichtige Punkte drin, die uns Menschen unter Umständen, glaube ich, gar nicht so bewusst sind, gerade wenn wir ins Thema Jagdverhalten einsteigen. Denn das ist ja erstmal eine ganz normale Verhaltensweise eines Hundes. Das ist, glaube ich, erstmal so der Punkt, an dem wir einfach sehr anders denken als unser Hund oder wenn er dann überhaupt denken kann. Und was ich sehr spannend fand, ist eigentlich total logisch, aber denkt man, glaube ich, gar nicht so oft drüber nach, dass egal, ob es jetzt Hunde sind, die selber vielleicht aus dem Tierschutz kommen und vielleicht eine Vorerfahrung haben, in der sie auch ganz anders ihr Jagdverhalten ausleben durften. Das ist vielleicht auch mal so ein Punkt, den es zu bedenken gibt, dass man da manchmal eben auch Kandidaten hat, die das einfach vorher echt gelebt haben. Dass man ihnen echt eine Grundlage so ihres Befriedigungsverhaltens irgendwo auch nimmt, was ja natürlich, wenn man ihnen dann auf einmal alles einschränkt und alles wegnimmt, dann natürlich auch dazu führt, dass man erstmal gucken muss, okay, was kann denn diesen Hund jetzt noch in irgendeiner Form erfreuen? Ja, natürlich, der ist toll mit mir und toll, da freut er sich auch drüber. Aber sobald er rauskommt, ist halt die Welt eine andere für einen sehr jagdlich orientierten Hund. Denn das ist ja so ein bisschen die Schwierigkeit an dem Jagdverhalten. Ich kann ja nicht kontrollieren, wann, wie, wo, was auf mich trifft. Es sei denn, ich gehe jetzt wirklich nur noch in Frankfurt City irgendwie, mitten in der City mit dem Hund vor die Tür. Das heißt, Jagdverhalten ist ja nun mal, sobald ich mich in irgendeiner Form so ein bisschen in Gefilden bewege, die ein wenig natürlich sind, sehr schnell auch wieder auslösbar, wenn ich da eben auf die Reize treffe, die beim Hund das Verhalten auslösen oder wenn ich einen habe, der gar nicht erst den Reiz braucht, der dann sofort on Tour ist, wenn er eben sagt, Mensch, jetzt könnte die Gelegenheit kommen. Mich würde super interessieren, vielleicht, also um Gottes Willen, du sollst uns jetzt hier nicht den kompletten Katalog erklären, aber was machst du zum Beispiel mit Hunden, weil du es auch gesagt hast, die so überhaupt nicht ansprechbar sind, also draußen überhaupt nicht ansprechbar, auch gar kein Futter erstmal annehmen, wo ja viele sagen, nee, ich kann mit meinem Hund nicht trainieren, weil der nimmt halt gar kein Futter. Was können denn da so Punkte sein, wo Menschen vielleicht auch lernen, hey doch, irgendwie erstmal ist das eine Grundlage, dass wir überhaupt in eine Umwandlung von dem Verhalten kommen können?
Ja, genau. Wo fange ich da jetzt an? Weil da gibt es so viele Punkte. Aber jetzt muss ich ein bisschen ausholen, ohne, ohne dass wir hier noch 3 Tage sitzen. Aber wir haben das sehr häufig bei Hunden, die ein großes Orientierungsverhalten zeigen. Das heißt, die nicht einen Auslösereiz brauchen. Das heißt, sie müssen nicht was riechen oder was sehen, damit sie in Jagdverhalten kommen, sondern sie gehen vor die Tür und das jagdliche Programm ist angeschubst. Das heißt, das sind vornehmlich Hunde, die auch für große Suchen gezüchtet worden sind. Na, da haben wir allen voran die Vorstehhunde, einige Arten von Stöberhunden und da reichen bestimmte Geländeformationen, um dieses Verhalten, um dieses jagdliche Programm anzuschubsen. Das kann bei einem Spaniel sein, irgendeine Hecke, ja, oder bei einem Vorstehhund irgendeine platte Wiese. Und je weniger da ist, desto heftiger wird es, weil sie dann noch mehr sagen, okay, ich finde ja nichts. Ist übrigens ein wunderbares Programm der Jagdhunde, wenn man nicht zum Erfolg kommt, es noch mehr zu versuchen und noch heftiger das Verhalten zu zeigen. Da sage ich immer, wenn dann der Hund das 20. Mal voll in die Leine ballert, ja, das ist ein Hund, der hat wirklich gute Fähigkeiten, jagdlich wäre der toll. Im Alltag ist es natürlich anstrengend, aber für diese Hunde ist es oft noch schwerer, weil ich kann dann nicht nur ich kann zwar sagen, okay, wir gehen da, wo keine Hasen und Rehe sind, aber es sind halt dann trotzdem irgendwie, es ist ein Gelände da und schon wird Jagdverhalten angeschubst. Und mit diesen Hunden müssen wir zum einen erstmal schauen, wo können wir Frust kompensieren. Das heißt, wir schauen, also erster Schritt ist wirklich den Alltag sich nochmal ganz gut anzuschauen. Denn, und jetzt muss ich nochmal kurz ausholen, wenn wir Hunde jagdlich führen, haben wir ja ganz andere Bedingungen. Die können wir im Alltag viel mehr deckeln, die können sich viel mehr zurücknehmen, weil sie dann in der Arbeit die Passion zeigen können, die sie gerne tun. Und dann kompensiert sich auch viel Stressverhalten. Das heißt, ich kann mit einem jagdlich geführten Deutsch-Kurzer durchaus sagen, so, du läufst jetzt einfach die nächsten 100 Meter Fuß und reißt dich einfach zusammen. Und dieser Wechsel zwischen Zusammenreißen und dann wieder in die Suche gehen, wo eben auch durch Bewegung, Erregung kompensiert werden kann, das funktioniert. Das funktioniert aber halt für die nicht jagdlich geführten Hunde eben ganz häufig nicht, weil ich kann nicht sagen, reiß dich zusammen und dann mach bitte wieder das, was du möchtest, weil das können die dann halt nicht. Und das macht es auf den Spaziergängen dann oft so schwierig und deswegen entsteht auch so ein riesen Frustding bei den Hunden. Und meistens steckt da eben eine Geschichte dahinter, dass die Hunde ein ganz großes Bedürfnis haben, dieses Bedürfnis immer gedeckelt würde von einem Menschen, der ja mit draußen unterwegs ist und sich dann Mensch und Hund auch immer mehr entfernen. Nicht, weil der Mensch doof ist. Der Mensch kann auch nett sein und dem Hund dauernd Leckerchen reinstopfen wollen. Der Hund sagt trotzdem, nee, sorry, das passt gerade nicht. Ich muss das andere machen, aber ich darf ja nicht und die Leine ist dran. Und ich will eigentlich rennen, aber es geht halt nicht. Und das führt dazu, dass wir uns ganz arg abwerten als Mensch, weil wir eben nie das bieten. Und ganz ehrlich, so ein Pointer hat auch keinen Bock auf Dummy-Arbeit in der Regel. Also es gibt Ausnahmen, aber nee, das passt für den nicht. Ja, der will eine große Suche machen, ja, aber halt dann 500 Meter weiter. Und apportieren will der auch nicht unbedingt. Und wenn wir dann auch noch versuchen, dauernd irgendwelche Beschäftigungssachen mit dem zu machen, ein Pointer hat auch keinen Bock auf Mantrailing in der Regel, weil die Nase ist halt oben und nicht unten. Na, also so klassische Sachen. Und wenn wir dann immer mehr versuchen und machen und tun, werten wir uns immer mehr ab. Und dann driften die Mensch und Hund driften immer mehr auseinander. Und dann hat es irgendwann den Punkt, wo die Hunde sich auch gar nicht mehr auf den Menschen einlassen können. Und da müssen wir wieder 5 Schrittchen zurück. Ich gucke mir genau an, okay, wo sind denn die Frustpunkte? Wo haben sie sich denn auseinandergelebt? Wo schränkt denn der Mensch dauernd ein? Und wie können wir das wieder in Bahn lenken, dass die auch mal was Schönes miteinander erfahren können, dass der Hund auch sein Bedürfnis, das kann bei einem Pointer, also ich mache jetzt immer das Beispiel vom Pointer, aber zum Beispiel auch gemeinsam joggen sein und er darf mal richtig Sau rauslassen. Die Hunde müssen auch mal die Erfahrung machen, dass hohe Erregung mit dem Menschen möglich ist und nicht immer der Mensch ist, der alles bremst, der alles stoppt, der alles, ne, weil das führt dazu, dass ich in allen möglichen Situationen Kooperation oder Bereitschaft mit dem Menschen zusammenzuarbeiten dann eben immer mehr abwerte. Das schauen wir uns dann im nächsten Schritt an. Und dann brauchen diese Hunde häufig auch einfach sehr krasse Routinen, weil sie eben so reizoffen sind, weil sie alles wahrnehmen. Und wenn wir dann mit solchen Hunden noch super lange Spaziergänge in einer sehr stimulierenden Umwelt machen, dann üben sie eigentlich Unaufmerksamkeit die ganze Zeit und üben die ganze Zeit mit dem Kopf woanders zu sein und üben Frust. Und wenn wir das sehr stark strukturieren und uns die Spaziergänge und die Draußenzeit anschauen und Sachen umstellen, dann, und das geht nicht von heute auf morgen, das ist leider so, ne, das ist ein Prozess, weil wir müssen ja auch gucken, wie lange hat der Hund denn Frust geübt, wie lange hat er denn erstens im Tierschutz sein Verhalten ausleben können dann oder auch nicht ausleben können, kommt vom Züchter, aber hat einfach spezielle Genetik und dann, wie lange macht jetzt der Mensch schon alles aus Hundesicht blöd? Und wenn wir das abwägen, dann müssen wir einfach gucken, okay, wie lange ist jetzt die Zeit, wo wir dann dran arbeiten, dass wieder mehr Kooperationsbereitschaft passiert. Und da hilft eben meistens die klassische Beschäftigung nicht. Wenn die Hunde jagdlich geführt werden, dann haben sie mehr Möglichkeiten, das auszuleben. Aber das ist eben für die nicht jagdlich geführten Hunde deutlich schwieriger. Und das mit Beschäftigung allein zu kompensieren, ist halt bei vielen Hundetypen nicht unbedingt der Weg.
Jetzt hast du schon so ein paar Sachen noch erwähnt, so beiläufig. Und ich finde das immer, ich weiß es nicht, vielleicht bekommt man das auf den sozialen Medien extrem mit oder es ist ja so der absolute Hype, immer überall Impulskontrolle und Ruhe zu üben. Ja, brauche ich alles. Also das brauche ich ja auch für einen Hund, den ich arbeiten will. Der muss wissen, hey, okay, es gibt Phasen, da geht's ab und es gibt Phasen, da ist eben warten und chillen angesagt und diesen Wechsel kennenzulernen ist für die eine oder andere Hunderasse mehr oder weniger wichtig. Manche bringen es ja auch einfach schon ein wenig besser gesteuert, schon von ihrer Genetik her mit. Das ist ja schon mal so. Aber etwas, was du gesagt hast, nämlich dass eigentlich ja auch mal richtig die Sau rauslassen und eben gerade diese hohe Erregung einfach auch mal zuzulassen und auch einfach ausleben zu dürfen, auch super wichtig ist. Denn ich finde immer so, dieses extreme Impulskontrolle und ich finde das so schwierig. Ich finde nicht, dass man sagen kann, Impulskontrolle ist, der Hund liegt hier ruhig auf der Decke, während irgendwie was anderes drumherum passiert. Toll. Und dadurch lernt er, dass der sich jetzt permanent zurücknehmen soll in seinem ganzen Leben. Wie siehst du das Thema Impulskontrolle bei jagdlich motivierten Hunden? Wie wichtig ist das als Baustein, sag ich mal, für dieses ganze Thema bei dir und wie hält sich das bei dir auch in der Waage?
Ja, also gar keine Frage, Hunde und gerade die jagdlich ambitionierten Hunde müssen lernen, sich zurückzunehmen im Alltag, egal ob sie jagdlich geführt werden oder nicht jagdlich geführt werden. Wenn ich den Hund im Freilauf habe, dann ne, soll der nicht irgendwo stundenlang weg sein, auf jede Kleinigkeit reagieren. Die müssen lernen, sich zurückzunehmen. Aber oder gleichzeitig müssen wir halt auch gucken, wann üben wir was und was macht wann Sinn. Das ist ja eigentlich das große Geheimnis des Hundetrainings. Du brauchst im Training eine Struktur und du musst dir überlegen, wann übe ich was und nicht einfach nur machen, weil dann geht's halt auch nach hinten los. Und in der Tat bringen ja, je weniger Alltagsprobleme der Hund sonst so hat, ne? Ein Hund aus einer guten Zucht, der gute Aufzuchtsbedingungen hat, der kann schneller mal lernen, den Wechsel zwischen Erregung, keine Erregung, Ruhe halten, zurücknehmen und so. Viele Hunde haben aber so viele Themen im Alltag, wo sie sich zurücknehmen müssen, alleine auch, wie wir mit den Hunden unterwegs sind. Und das ist ja auch sehr individuell. Deswegen ist das Thema Impulskontrolle auch wirklich sehr individuell. Aber wenn ich einen Hund habe, der auf Katzen heftig reagiert und ich gehe schon aus der Haustür raus und habe dann da 17 Katzen sitzen, wo er sich zurücknimmt und dann muss er noch eine halbe Stunde Fuß laufen und dann ist es einfach ein Hund, der leicht erregbar ist, dann wird der irgendwann platzen. Und wenn ich die ganze Zeit sage, nimm dich zurück, nimm dich zurück, nimm dich zurück, dann geht das halt irgendwann nach hinten los. Und wenn Impulskontrolle vom Hund aufgebracht wird, dann ist das biologisch immer so, dass danach Energie freigesetzt wird. Das heißt, ein Hund, der sich zurücknimmt, da sagt der Körper, okay, jetzt habe ich ganz schön mich zurückgenommen, jetzt setze ich mal ein bisschen Energie frei, damit ich wieder daran komme, was ich brauche. Macht für den Wildhund total Sinn, ne? Ich habe mich zurückgenommen. Danach setze ich Energie frei, damit ich meine Ziele erreichen kann. Und das ist bei den Hunden, die so arg dopamingesteuert sind, also allen voran eben die Hunde, die für jagdliche Zwecke selektiert worden sind, aber auch die Hütehunde, halt eine Funktion, die macht das immer wichtiger, dass sie nach dem Zurücknehmen auch in eine hohe Erregungslage kommen. Und das muss mir bewusst sein. Das heißt, wenn mein Hund sich viel zurücknimmt, dann habe ich wie so eine kleine Feder, die danach auch wieder ein bisschen hochspratzelt. Und so macht es Sinn, eben gerade wenn die Hunde auch nicht jagdlich geführt sind, zu gucken, okay, erstmal sich bewusst zu machen, was verbraucht denn alles überhaupt Impulskontrolle? Ja, wo nimmt sich denn mein Hund zurück? Denn es gibt Hunde, denen ist es total egal, wenn die Menschen sich die Schuhe anziehen, dann legen die sich auf ihren Platz und sagen, ja, okay, die braucht immer eine halbe Stunde. Ines muss noch mal fünfmal hoch und runter laufen, weil die hat fünf Sachen vergessen und dann läuft man, ne, dann geht sie raus, dann sagt sie, ach, mein Handy, mein Schlüssel geht wieder rein. Und dann gibt's Hunde, die sagen, ja, okay, das kenne ich schon, ich lege mich hin. Es gibt aber auch Hunde, die dann in der Viertelstunde schon 20 Mal sagen, okay, geht's los, geht's los, geht's los. Und wenn ich dann noch 20 Mal sage, jetzt bleib auf deinem Platz und reiß dich zusammen, dann ist der Hund schon auf einem Erregungsniveau, wenn ich rausgehe, dass der mir natürlich die nächste Katze am liebsten zerlegen würde. Weil das ist wie bei uns Menschen, wir können es halt nicht unbegrenzt zurücknehmen. Und da erstmal zu überlegen, okay, was hat denn die größte Priorität? Wo muss er sich wirklich zurücknehmen? Und das ist bei den jagdlich ambitionierten Hunden allen voran ja auch alle jagdlichen Reize, die da so passieren. Wenn ich den Hund in Freilauf kriegen will, dann muss er sich da zurücknehmen lernen. Aber die Frage ist dann, muss das an anderen Ecken und Enden dann auch so sehr? Muss ich ihn überall begrenzen? Weil sonst schießt mir die Erregung irgendwann hoch, gerade bei den leicht erregbaren Hunden. Und der zweite Punkt ist, manchmal sind diese Impulskontrollübungen auch total unsinnig. Weil ich kann 20 Mal den Ball werfen und der Hund wartet, aber das Reh springt auf und der rennt halt trotzdem los. Impulskontrolle ist nichts, was man generell üben kann. Also ich kann nicht sagen, oh, jetzt habe ich ja, jeden Tag mache ich 20 Minuten warten am Ball und dann wird das mit den Hasen und Rehen besser. Ja, das kannst du 20 Jahre lang machen. Oder im umgekehrten Fall, dein Hund kann super gut sich an Rehen und Hasen zurücknehmen, aber er kann es am Ball vielleicht nicht. Das heißt, das eine sagt noch nichts über das andere aus. Wir müssen wirklich, wenn es ums Thema Impulskontrolle geht, da genau hinschauen. Für mich als Trainerin ist wichtig, dass ich da wirklich gucke, okay, bei diesem Mensch-Hund-Team ist es da wichtig, wir setzen da Prioritäten und wir üben es auch so kleinschrittig, dass es erfolgreich sein kann. Denn Frust aushalten lernen die Hunde ganz schlecht durch einfach aushalten. Gerade allen voran die Arbeitshunderassen, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, die haben halt so ein doofes Programm drin, wenn was nicht funktioniert, dann versuche ich es noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und dann baut sich Frust und Erregung auf. Und was lernen die Hunde in der Situation? Einfach nur erregt zu sein. Das sind so klassische Dinge wie, der muss dann halt aushalten, da hinzugucken. Und dann halte ich den an der Leine fest und dann guckt der und, na, keine Ahnung, der soll dann vor, der junge Labbi soll lernen, dass da andere Hunde arbeiten. Und dann setze ich den einfach neben so einen Dummy-Kontext hin und sage, so, da bleibst du jetzt sitzen und guckst jetzt zu. Wenn das ein Labi aus der Showlinie ist, kann es sein, dass der irgendwie nach 2 Stunden sagt, okay, dann ist es halt so. Ja, aber dann ist das kein guter Hund für die Jagd, der einfach sagt, okay, Dinge sind halt so. Die Hunde, die wirklich gut in der Arbeit sind, sind die, die sagen, okay, das ist nicht so. Ich werde es irgendwie schaffen. Ich will das und dann werde ich es irgendwie schaffen. Und dann setzt der Körper noch mehr Energie frei und der Labi aus der Arbeitslinie sitzt da und sagt, okay, ich will, ich will, ich will. Und dann sagt der Mensch aber, nein, du hältst dich ruhig. Und dann haben wir einen ruhigen Körper und innen drin macht's, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Und was lernt der Hund? Der lernt eigentlich ganz viel Erregung. Wenn wir dem einmal Blut abnehmen würden, würden wir merken, oh, brodelt's aber ganz schön hormonell drin. Und wenn ich den dann wieder schicke, in die Suche schicke oder auch einfach sag, so, wir gehen jetzt lustig spazieren, dann wird sich die Erregung irgendwo niederschlagen. Ne? Und wenn sie sich nicht, wenn ich dann auch wieder da deckel und sage, nee, jagen gehen darfst du auch nicht, ja, dann wird es irgendwo, dann wird es sich in Allergien oder was auch immer, es muss irgendwo raus, ja. Das heißt, wir müssen schon gut gucken oder schlau gucken als Menschen. Das heißt nicht, dass Hunde alles dürfen sollen, ja, oder dass wir hier völlige Anarchie machen, gar keine Frage. Wir gucken da genau, aber ich finde, es ist nur fair, genau zu gucken, wo brauche ich es und das dann auch wirklich fair und kleinschrittig zu üben, damit ich es dann auch verlangen kann. Und in allen anderen Situationen dann halt erstmal bei einem jungen Hund, wo ja eh Fasching im Kopf ist, in den anderen Situationen Management zu betreiben und nicht zu sagen, und das muss er auch noch können und das und das und das, wenn es dann sowieso gerade eine Zeit ist, wo das mit der Impulskontrolle in der Jugendentwicklung nicht so gut funktioniert. Und das ist häufig der Fehler oder wo es eben anfängt, dass die Menschen so viel verlangen an allen Ecken und Enden, dass der Hund dann immer mehr unerwünschtes Verhalten eigentlich zeigt oder immer mehr Erregung übt. Und dann ist es so ein blöder Teufelskreis.
Das ist so viel, was so logisch klingt. Und wenn man dann ja auch so ein bisschen einfach mal vielleicht selber nachdenkt, okay, ich glaube, das ist natürlich auch sehr typabhängig. Auch nicht jeder Mensch kann sich vorstellen, dass man eben, wenn man halt die ganze Zeit rumgechillt hat, vielleicht auch mal wieder ein bisschen tätig werden möchte und da auch ein bisschen irgendwie das Bedürfnis hat, sich ein wenig zu betätigen. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo man auch ganz klar einfach immer wieder daran erinnern darf, dass Hunde sich in unserer Welt bewegen, die eben von uns sehr konträr zu dem ist, was ihrem Naturell teils entspricht. Und dass wir eben dieses permanente Deckeln und du musst hier und du sollst da und hier und das und da musst du noch aushalten und den ganzen Tag geht es nur darum, sich in meinen Alltag irgendwo einzupassen, in Regeln zu passen, dass das eben für viele Hunde echt ein Ding ist, wo man einfach auch sagen muss, hey, ich muss halt schauen, wie kann das Ganze denn gut funktionieren? Und jetzt hast du vorhin auch schon in deinen Ausführungen das ein oder andere Programm angesprochen, was dann gerne genutzt wird. Wie siehst du das mit Alternativverhalten? Wie wichtig ist das in deinen Trainingsplänen, dass du dich beschäftigungs- oder dass du den Haltern Beschäftigungsvarianten an die Hand gibst, empfiehlst, um eben irgendwie gerade den Hunden, die nicht jagdlich geführt werden, auch eine Möglichkeit zu geben, in irgendeiner Form etwas auch leben zu können, auch wenn es nicht das Ursprüngliche ist, was sie gerne tun würden. Aber wie wichtig sind so Alternativprogramme für dich?
Also das ganze Training, wenn ich am Jagdverhalten mit Hunde und Menschen trainiere, zielt auch ein bisschen darauf ab, dass Bedürfnisse erfüllt werden, dass wir auch das Training nicht so gestalten, wie es klassischerweise passiert. Also klassisches Anti-Jagd-Training heißt, lieber Hund, du darfst dich gar nicht für jagdliche Sachen interessieren, das ist alles verboten, geht dich nichts an. Und dann als Alternative machen wir ganz viel Beschäftigung. Das kann bei vielen Hunden gut funktionieren. So klassischerweise der typische Berner Sennenhund, der mal entdeckt hat, dass Jagen auch ganz cool ist. Für den kann das funktionieren, wenn wir sagen, nee, das ist alles leider nicht deine Baustelle. Wir machen jetzt einfach was anderes, Mantrailing, Nasenarbeit oder was auch immer. Wenn ich mit Hunden und Menschen trainiere, dann schauen wir, dass wir im Training schon ganz viel von den Verhaltensweisen, die dem Hund eh liegen, da aufgreifen. Das heißt, bei mir zählt das Training schon auch darauf ab, dass die Hunde einen Wildwechsel anzeigen, ja, und dass sie da ihre Nase auch in dem Kontext, wo sie spazieren gehen, einsetzen dürfen. Also Spaziergang heißt trotzdem für diese Hunde, sie dürfen was arbeiten. Aber das heißt natürlich nicht ins Unterholz verschwinden, stöbern gehen, weil das ist alles ja für den nicht jagdlich geführten Hund was, was sie nicht machen sollten und auch nicht dürfen. Aber dass sie stehen bleiben und ein Reh belauern, wenn es da eh steht, ist immer die bessere Variante als loszurennen. Und wenn da eben oder ein Kaninchen irgendwo sitzt. Das heißt, das Belauern oder was anschauen, was beobachten, ist für den Hund was, was ja auch durchaus hormonell spaßig ist, wo sie einen Teil ihres Jagdverhaltens ausleben können. Und so haben wir es durch die Trainingstechnik, die ich ganz viel nutze. Du darfst beobachten, du zeigst mir bitte die frische Spur, die da über den Weg läuft, auch an. Dafür wirst du belohnt aus einem Kontext der Beschäftigung, die für dich auch wichtig ist. Also du hast mir einen Wildwechsel angezeigt, danach darfst du eine Suchaufgabe machen. Da nehmen wir eben oder da greifen wir schon ganz viele Bedürfnisse allein auf den Spaziergängen und durch das Training eben auf. Und das macht Hunde schon ein Stück weit zufriedener, als wenn sie das alles nicht dürfen. Das heißt, der Rest der Beschäftigung muss gar nicht so riesengroß ausfallen. Und der zweite Punkt, der mir immer ganz wichtig ist, ist, dass wir bei der Beschäftigung genau schauen, wie ist denn die Qualität? Denn häufig wird nur auf die Quantität geachtet. Die Menschen denken, ich muss den Hund ganz viel beschäftigen. Und das, was der Hund dann macht, passt aber nicht oder ist vielleicht auch gar nicht so viel Mehrwert für den Hund, weil er ganz viel warten muss, weil er vielleicht sich in Anwesenheit der anderen Hunde nicht wohlfühlt, weil, keine Ahnung, gibt ja viele Gründe, warum es nicht passt. Weil, ja, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, der Setter halt plötzlich mit tiefer Nase arbeiten muss, obwohl er eigentlich seine Passion mit hoher Nase ist. Also wir gucken bei der Beschäftigung dann ganz genau hin, was wäre für diesen Hund wirklich passend und wie muss die Beschäftigungseinheit aussehen, damit sie dann auch möglichst frustfrei ist, weil wenn der Hund sich in der Beschäftigung auch noch tausendmal zurücknehmen muss, tausendmal warten muss, immer wieder gestoppt wird, dann kann das, wenn im Alltag schon viel stoppen, zurücknehmen und so passiert, kann das auch kontraproduktiv sein. Ich habe Hunde im Training, die nach Beschäftigungseinheiten jagdlich schlimmer drauf sind als vorher, weil sie sich halt so zurückgenommen haben. Ja, weil sie danach sagen, boah, jetzt muss man eine Runde die Sau rauslassen. Das heißt, je mehr regelkonform die Beschäftigung ist, je mehr strukturiert die ist und der Hund hat aber trotzdem im Alltag viele Themen und Probleme, desto mehr muss ich gucken, dass die Beschäftigung auch passt. Ne? Ganz klassischerweise, Dummy-Training mit einem Hund, der eh schon ganz viel problematische Verhaltensweisen draußen hat, muss anders aussehen als Dummy-Training mit einem Hund, der einfach eh schon die genetischen Voraussetzungen mit sich bringt, also ein klassischer Retriever, der auch kein Thema hat mit Menschen und Hunden, der im Kopf klar ist, da kann ich direkt einsteigen, da kann ich auch sofort von hoher Erregung in niedrige Erregung gehen. Das ist, dann funktioniert das. Aber mit dem typischen Deutsch-Kurzer muss das ein bisschen anders aussehen, weil der schafft es nach der großen Suche, sich nicht so schnell runterzuknipsen. Und der sagt vielleicht auch, aber da drüben 500 Meter weiter, da könnte ich aber irgendwas zum Vorstehen finden. Oder die Erregung geht schon ganz anders hoch, weil er auf einer platten Wiese ist. Das heißt, da muss ich die Beschäftigung entsprechend anpassen, dass sie für diesen Hundetyp eben passt. damit die auch einen Mehrwert bietet. Also ja, Beschäftigung ist total wichtig. Ich habe es gern, wenn sie eh auf den Spaziergängen mit eingebaut wird oder auch Trainingstechniken genutzt werden, wo schon viele Bedürfnisse aufgegriffen werden. Wir müssen ja auch gucken, ne? Wo beschneiden wir den Hund, wenn man dann immer sagt, ja, für den Jagdhund ist wir müssen auf jeden Fall ganz viel Nasenarbeit machen. Dann kann das für den einen Hund super gut sein, für den anderen, für den, keine Ahnung, Hund, der dauernd gestoppt wird und gebremst wird und sich nicht schnell bewegen kann, ist langsame Nasenarbeit dann auch nicht das, was der gerade braucht, sondern der braucht dann vielleicht mal Carnicross. Ne? Aber das muss ich im speziellen Fall mir immer anschauen, was passt für diesen Hund, was macht's gut und was macht's schlecht und nicht einfach sagen, ja, dann gehe ich einfach viermal die Woche zum Mantrailing, keine Ahnung oder was auch immer. Das kann eben auch nach hinten losgehen.
Ganz viele wichtige Punkte und so diese allgemeine Auffassung, Mensch, ja, dann, ne, wenn der Hund halt gerne jagdliches Verhalten an den Tag legen würde, dann machst du halt Mantrailing oder machst du halt dies und machst du halt das, dass das eben nicht immer einfach so pauschal wirklich gut passt, zumindest für den Hund. Das hast du jetzt nochmal sehr, wirklich auch sehr klar dargestellt. Und ich glaube an dieser Stelle, ich glaube, wir könnten über dieses Thema so ewig sprechen, denn da gibt es einfach so viele Punkte, weil es so unterschiedliche Verhaltensweisen auch gibt oder so unterschiedliche, ich sag mal, gerade von wie intensiv ist denn wirklich dieses Verhalten, was ein Problem im Alltag für uns bedeutet. Und was spielt noch mit rein? Auch gar nicht so zu verkennen, denn der Hund, der ansonsten noch ein paar andere Baustellen hat, vielleicht auch im Alltag nicht immer ganz so easy zu handeln ist, mal abgesehen von seinem Jagdverhalten, der hat natürlich vielleicht noch mal ein anderes Trainingsbedürfnis oder ein anderes Auslastungsbedürfnis, ein anderes was auch immer. Und dass das sehr, sehr unterschiedlich sein kann, das finde ich nach deinen Ausführungen sehr eindrücklich und auch gut verständlich. Und ich glaube, da ist man auf jeden Fall gut beraten, selbst wenn ihr bisher in eurem, ich sag mal, vielleicht auch bisherigen Training noch nicht so die richtigen Erfolge erzielt habt oder denkt, Mensch, da geht noch was, dann ist da Ines auf jeden Fall eine gute Adresse, die auch von überall aus anstrebbar ist, denn eben das Thema Online-Training und die Online-Beratung ist da bei dir sehr stark im Fokus mittlerweile. Allerdings gibt es auch Seminare dazu und auch immer wieder Projekte, nämlich auch das Projekt Freilauf, was immer wieder bei dir startet. Ich habe gehört, es gibt im Herbst dazu wieder einen neuen Start. Und magst du uns zu diesem Projekt vielleicht noch etwas ganz kurz sagen, dass wir verlinken natürlich deine Seite, wo auch deine Bücher zu finden sind und deine ganzen Termine und so weiter. Aber das Projekt Freilauf, das ist ja immer wieder ein sehr begehrtes Programm, wo viele Leute gerne mit reingehen. Was erwartet uns die Menschen, die da sich für interessieren in diesem Projekt?
Ja, sehr gerne. Das Projekt Freilauf gibt es jetzt schon seit mehreren Jahren. Wir haben das immer wieder überarbeitet und optimiert. Da geht es wirklich darum, dass mit dem jagdlich ambitionierten Hund, und dabei ist es wurscht, was für ein Hundetyp es ist, weil, ne, wie gesagt, es gibt auch den stark jagenden Malteser, aber dass wir gucken, dass Spaziergänge beiden Seiten wieder Spaß machen und dass wir auch, deswegen heißt es Projekt Freilauf, eventuell ein bisschen mehr sicheren Freilauf hinkriegen. Der Ausgangspunkt der Menschen, die bis jetzt im Projekt Freilauf waren, ist sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die sagen, ja, mir wäre es schon einfach nur wichtig, wenn mein Hund nicht mehr dauernd in der Leine hängt, mein junger Wischler nicht mehr nur noch zieht, sondern wenn wir einfach mal an der langen Leine gemeinsam entspannt spazieren gehen können. Aber ich habe auch Hunde im Training, die da eigentlich schon öfters Freilauf haben, aber es immer wieder Situationen gibt, die vielleicht so ein bisschen brenzlig sind und die sich da mehr Sicherheit wünschen. Und wir gucken da ganz ganzheitlich drauf. Das heißt, wir starten auch wirklich ganz bei Null, weil ganz oft ist es so, dass man vielleicht schon am Rückruf viel gebastelt hat und auch schon viel geübt hat, aber das nicht funktioniert, weil der Unterbau nicht funktioniert. Und wir gucken uns wirklich nochmal Lebens- und Lernbedingungen an. Es ist mir ganz wichtig, dass wir Verständnis für den individuellen Hund und Hundetyp dann bekommen, dass auch jeder so ein bisschen der Detektiv wird für seinen eigenen Hund, dass er weiß, okay, Wenn er das gemacht hat, wenn ich morgens beim Tierarzt war, wird der Nachmittagsspaziergang sehr wahrscheinlich ein bisschen schneller werden. Oder dass man wirklich auch rausfindet, okay, was ist denn bei meinem Hund, was sind so die Themen, die wichtig wären, dass wir auch selber im Training Prioritäten setzen, das ist mir ganz wichtig, weil du kannst nicht alles trainieren, aber dass man weiß, okay, ich arbeite jetzt daran, wenn ich das gemacht habe, arbeite ich als nächstes daran. Oft liegt es ja auch daran, also zumindest geht es mir so, ich bin jetzt auch nicht jemand, der Trainingspläne über 3 Monate hat und die dann ganz brav abarbeitet, sondern ich mache auch manchmal bei meinen Hunden so ein Gießkannenprinzip. Und wenn man dann jemanden hat, der von draußen raufschaut und sagt, so, mach jetzt erstmal das. Und wir atmen durch und wenn du das geschafft hast, dann machen wir den nächsten Schritt. Weil gerade beim Jagdverhalten ist es oft so ein Riesending, was man alles machen kann und muss und soll, dass das auch sehr demotivierend ist. Und da ist so ein Online-Programm, was in meinem Fall über 3 oder 5 Monate, also je nachdem, ob du dann den Rückruf noch aufbauen willst oder nicht, weil häufig, kleiner Spoiler, brauchst du den gar nicht mehr oder der funktioniert plötzlich, wenn du eine ganze Vorarbeit gemacht hast oder der Hund einfach stehen bleibt, wenn er was sieht, dann ne, ist der Rückruf vielleicht auch hinfällig. Aber dass wir diese ganze Vorarbeit Schritt für Schritt und uns immer mehr darauf zuarbeiten, dass der Hund, wenn er was sieht, stehen bleibt, dass er dir wild anzeigt, dass er dir Wildwechsel anzeigt, dass wenn er frische Spur hat, anzeigt und dass er dann aber auch gut, wenn er dann doch mal losrennen sollte, was dadurch halt viel weniger passiert, auch gut abrufbar ist. Und das bearbeiten wir quasi Schritt für Schritt. Man kann sich aussuchen, wie viel Betreuung man von mir noch mit dabei haben will oder sagt, ich bin eher der Typ, ich arbeite so selber so für mich ein bisschen durch, Schritt für Schritt. Das kann man dann entscheiden. Hast 1 Jahr Zeit, das alles abzuarbeiten. Und so arbeiten wir uns dann im Thema Jagdverhalten immer mehr voran. Genau, und das macht mir immer große Freude und auch den Teilnehmern meistens große Freude. Genau, Ziel ist das, ja, Ziel darf jeder für sich selber eigentlich definieren, aber dass es auf jeden Fall entspannter und schöner wird mit dem Hund.
Ja, dann glaube ich, dass sich hier ganz viele mit Sicherheit angesprochen fühlen und die Infos zum Projekt Freilauf, was dann für egal welchen Hund mit jagdlich ambitionierten Verhalten du an der Leine hast, entsprechend auch eine gute Lösung sein könnte, um dort für dich weitere Ergebnisse zu erzielen, findest du auf Ines Seite. Und ich würde sagen, viele, viele Infos rund um das Thema Jagdverhalten bekommt ihr auch dort. Und wenn ihr für euch denkt, Mensch, das klingt sehr danach, als könnte ich da nochmal mit unserem jagdlichen, interessierten Hund, der lieber draußen anders unterwegs ist als mit mir, da vielleicht nochmal ein bisschen tätig werden. Liebe Ines, danke für deine Zeit. Es war sehr spannend und ich kann nur empfehlen, einmal hier auf die Seite zu schauen und da entsprechend auch eure ganzen ja, Themen, die das Jagdverhalten betreffen, sicherlich. Dazu werdet ihr sicherlich hier fündig so herum. Und in diesem Sinne, ganz lieben Dank und ich bin gespannt und folge dir sehr, sehr gerne weiter. Sehr spannend immer, was du so postest und lieben Dank für deine Zeit.
Vielen, vielen Dank und bis bald.
Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.